Depression ist heute unser Thema beim Podcast der Fachklinik Allgäu. Und wieder mir zugeschaltet ist Dr. Maximilian Krieninger von der Fachklinik Allgäu. Hallo, Max.
Ja, hallo Remi, schön, dass wir hier zusammensitzen.
Ja, wir haben das letzte Mal schon angekündigt, da haben wir über Bulimie geredet. Heute wollen wir über Depressionen reden. Für mich, der sich psychisch jetzt gar nicht groß auskennt, was ist Depression? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also die Depression, die gibt es im ICD-10 so als Überschrift gar nicht, sondern wir sprechen tatsächlich von der depressiven Episode. Und die depressive Episode, die ist ein Mix von verschiedenen Symptomen, die über einen längeren Zeitraum vorliegen. Also mindestens 2 Wochen am Stück müssen bestimmte Symptome vorliegen. Zum einen gibt es da die sogenannten Hauptsymptome einer depressiven Episode. Darunter versteht man einen Antriebsmangel bzw. eine erhöhte Erschöpfbarkeit, einen Verlust von Freude und/oder Interesse und eine gedrückte depressive Stimmungslage. Von diesen 3 Symptomen müssen mindestens 2 vorhanden sein, damit ein Psychiater oder ein Psychosomatikfacharzt diese Diagnose vergeben kann. Und dann gibt es noch ganze Reihe von Nebensymptomen, von denen auch einige vorliegen müssen, damit man diese Diagnose vergeben kann, wie zum Beispiel sozialer Rückzug, Schmerzen können eine Rolle spielen. Dann gibt es noch als Nebensymptom einen gedrückten Selbstwert, Schlafstörungen, Suizidalität ist ein Nebensymptom einer depressiven Episode und noch einige mehr. Und je nachdem, wie stark diese Phänomene ausgeprägt sind und in welcher Anzahl sie vorhanden sind, kann ich dann als Psychiater eine depressive Episode diagnostizieren. Und da gibt es 3 Ausprägungsgrade. Es gibt eine leichte depressive Episode, eine mittelgradige depressive Episode und eine schwere depressive Episode. Und je nachdem, wie stark diese Symptome ausgeprägt sind und wie häufig oder wie viele von denen erfüllt sind, kann ich dann eben eine von diesen 3 Varianten als Diagnose meinem Patienten geben. Das Ganze, wie gesagt, nur wenn diese Symptome auch über einen längeren Zeitraum, also mindestens 2 Wochen bestehen.
Jetzt muss ich aber mal provokant fragen, ohne dass ich vom Fach bin. Dass es mir mal 2 Wochen schlecht geht, kommt zwar selten vor, aber es kann mal vorkommen. Bin ich da gleich depressiv? Woran macht man das fest, ob es mir jetzt da schlecht geht oder wie schlecht muss es mir gehen, dass ich das Krankheitsbild habe?
Ja, das ist genau eine ganz zentrale Frage, über die auch immer wieder natürlich ganz heftig diskutiert wird, auch wenn man versucht, so ein Krankheitsbild zu erforschen. Wie kann ich das greifbar machen oder wie nagel ich das fest? Wie schlimm muss das sein? Ne? Und je nachdem, wo man diese Latte sozusagen aufhängt, sind dann mehr oder weniger Leute depressiv. Also es gibt zum Beispiel Umfragen von Krankenkassen, die wollen dann rausbekommen, dass 80% der Bevölkerung mindestens einmal im Leben so eine depressive Episode gehabt haben will. Indem man zum Beispiel ein paar tausend Leute anruft und denen halt solche Fragen stellt. Sowas wie, haben Sie sich schon mal depressiv gefühlt? Hatten Sie schon mal Schwierigkeiten, sich aufzuraffen für alltägliche Dinge? Und dann sagt natürlich eh fast jeder ja. Und dann will irgendeine Krankenkasse daraus ableiten, dass wir alle depressiv sind. Und was ja dann auch wieder, zum Beispiel politische Interessen können ja da durchaus dahinter stehen, hinter so einer Studie, wo dann diese Latte sehr niedrig gehängt wird. Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht eine sozialmedizinische Begutachtung von einem Rentenversicherungsträger, der dann vielleicht das Interesse hat, dass diese Latte, ab der man sozusagen als psychisch krank depressiv gilt, etwas höher hängt. Weil sonst, wenn man nicht aufpasst, kann es ja dazu führen, dass man jemanden vielleicht eine Rente zahlen muss wegen einer psychischen Erkrankung. Also da ist es wirklich gar nicht so leicht, das zu entscheiden. Ich persönlich gehöre zu der Gruppe der Psychiater in Deutschland, die der Meinung ist, dass diese Hürde relativ hoch hängen sollte. Weil wir reden hier letztlich, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, über ganz normale Phänomene des Lebens. Dass man mal 2 Wochen schlecht drauf ist, in Anführungszeichen, das ist jetzt keine klinische Depression in dem Sinne oder braucht auch keine Behandlung, wenn das dann auch wieder vorbei ist. Und gleichzeitig ist ja auch immer die Frage, wie hoch soll denn die Hürde sein, wenn Leute wirklich Hilfe brauchen? Also was halt vermieden werden soll, ist, dass Leute sich an einen Psychiater oder Psychotherapeuten wenden und um Hilfe bitten. Und dann ist es irgendwie nicht stark genug ausgeprägt und dann kann man der Person aus formalen Gründen nicht helfen. Das ist deswegen immer ein ständiges Tauziehen zwischen verschiedenen Interessengemeinschaften. Und da könnte man fast ein eigenes Video drüber machen, wie sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Da gibt es nämlich mittlerweile eine relativ starke Psychiatrie-Lobby in Europa, aber vor allem auch in den USA, was dazu geführt hat, dass immer wieder in den letzten Jahrzehnten diese Latte, ab der man als psychisch krank gilt, immer weiter nach unten gebracht wurde, weil jetzt mal ein bisschen böse, das dann den Ärzten leichter macht, Patienten zu rekrutieren.
Für mich kommt jetzt diese 2-Wochen-Frist auch ein bisschen kurz vor. Ich habe auch von Fällen gehört, die jetzt viel, viel länger sind oder wo das über Jahre andauert. Mhm. Was ist da so die übliche Erkrankungsdauer oder die übliche Dauer von einer Depression?
Ja, also da ist es in der Studienlage ziemlich schwer, sich festzulegen, weil, wie eben gesagt, je nachdem, wie die Kriterien der Studie ansetzen, ist es dann relativ schwierig zu sagen, ab da hat es genau angefangen und da ist wieder zu Ende. So die Erfahrung zeigt, dass die Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben und die dann auch wirklich Hilfe suchen bei Therapeuten und in Kliniken, eher zu lange warten als zu kurz. Also das ist so die Faustregel, sage ich jetzt mal, dass wir immer wieder erleben, dass Leute erst Hilfe beim Therapeuten suchen, wenn das Ganze schon über viele Monate oder vielleicht sogar Jahre schon geht. Und auch da gilt, dass dieses lange Warten eher dazu beiträgt, dass die Erkrankung chronifiziert, also sprich, dass sie dann dauerhaft auch da bleibt. Und es gibt auch Fälle, und die gar nicht so selten, wo so eine Depression auch über mehrere Jahre geht, wo man das Gefühl hat, das ist auch eine sehr chronifizierte Erkrankung und wo dann auch tatsächlich eine der häufigsten Diagnosen ist, die dann auch zu einer Berentung in Deutschland führen. Also wir haben sowieso bereits jetzt eine Konstellation in Deutschland, dass wenn Menschen wegen einer Erkrankung frühzeitig in Rente gehen, dann ist es in der überwiegenden Zahl dieser Fälle eine psychische Erkrankung. Also mehr als 50% der Berentungen gehen mittlerweile auf das Konto von psychischen Erkrankungen. Und da ist die Depression eine der häufigsten Diagnosen.
Jetzt, ich möchte die Frage trotzdem nochmal so halb wiederholen, auch wenn ich dich damit vielleicht ein bisschen ärgere. Ich bin jetzt betroffen. Woran kann ich es wirklich festmachen für mich selber, dass ich zum Arzt gehen soll? Oder ab wann hört für mich persönlich in meiner eigenen Wahrnehmung die etwas schlecht drauf sein Phase auf? Ab wann fängt die Depression an? Ich weiß, du hast es gerade schon gesagt, dass es ein bisschen schwierig abzugrenzen ist, aber gibt es Indizien, die du bei deinen Patienten erlebt hast, wo man sagen kann, okay, da sollte man unbedingt hingehen, wenn das passiert?
Na, ein wichtiges Thema ist Suizidalität. Wenn das im Raum steht und auch zu befürchten ist, dass jemand vielleicht einen Suizidversuch macht, dann denke ich, sollte man auf keinen Fall länger zuwarten, sondern das besprechen und einfach auch abklären, wie hoch das Risiko ist. Das wäre so ein Thema, was eine große Rolle spielt. Und ansonsten ist es ja auch oft so, dass mit so einer Depression auch eine Arbeitsunfähigkeit einhergeht. Also wenn dann auch eine längere Krankschreibung im Raum steht, sind das sicherlich auch Alarmsignale, wo man dann spätestens aufwachen soll. Bloß ich wehre mich nach wie vor und winde mich so ein bisschen, vielleicht merkst du es, um diese Frage, weil ich überhaupt nicht hier missverstanden werden möchte, dass es sozusagen ganz schlimm sein muss, damit man mal mit seinem Arzt über dieses Thema Depression ins Gespräch kommt, weil das die Problematik entsteht eher, wenn Leute sich nicht trauen, das anzusprechen und sich vielleicht auch schämen oder denken, das ist doch normal und vielleicht auch eine blöde Reaktion befürchten, dass dann der Arzt sowas sagt, ja Mensch, stellen Sie sich doch nicht so an, so schlimm ist es doch nicht. Das wäre eine Reaktion, die sehr unprofessionell wäre. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es manchmal auch so eine Reaktion leider gibt, aber in der Regel sind doch auch gerade die Hausärzte sehr gut zu dem Thema Depression aufgeklärt und haben da viele, viele Patienten, die das betrifft. Und da kann man dann auch eine entsprechende Beratung erwarten. Und ich würde immer dazu raten, also ich es ist ganz selten, wirklich ganz, ganz selten, dass Menschen kommen und sagen, ich glaube, ich habe da ein Problem. Und dann kommt man im Gespräch dazu, dass man, auf den Punkt, dass man sagt, naja, so schlimm ist es jetzt eigentlich nicht, dass man deswegen jetzt hier mit Antidepressiva anfangen müssen oder eine Psychotherapie machen müssen. Das ist dann eher vielleicht normal, wenn jetzt zum Beispiel ein nahestehender Mensch gestorben ist, dass man vielleicht auch ein halbes Jahr mal darüber trauert. Manchmal kommen Patienten zu einem und fragen, ist das schon krankheitswertig in Anführungszeichen oder ist das noch normal? Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Aber was einem einfach viel, viel häufiger begegnet, ist, dass erst irgendwas Schlimmes passiert. Zum Beispiel, dass Leute halt wochenlang krankgeschrieben sind, dann auch ihren Arbeitsplatz verlieren und dann in so eine massive Spirale nach unten reinkommen und dann erst Hilfe suchen. Das ist eigentlich eher der Regelfall. Deswegen würde ich mal einfach behaupten, dass in den allermeisten Fällen, wenn überhaupt schon der Gedanke da ist, darüber sollte ich vielleicht mal mit meinem Arzt sprechen, wird es in den meisten Fällen tendenziell eher zu spät als zu früh sein, um das auch wirklich zu tun. Und deswegen würde ich einfach dazu raten, das frühzeitig anzusprechen und im besten Fall sagt dann der Arzt, jetzt schauen wir mal oder so schlimm scheint es doch nicht zu sein, wenn ich es jetzt mit anderen Patienten vergleiche. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass wenn der Gedanke aufkommt, dass ich da eigentlich ärztliche Hilfe bräuchte, dass dann schon ein erhebliches Problem da ist.
Also ich würde mal so sagen, vom Gefühl her, was du gerade schilderst, aufmerksam gegen sie über sich selber sein und im Zweifelsfall lieber einmal mehr das Gespräch suchen beim Arzt und zu sagen und einfach das mal schildern, wie man sich so fühlt, was so die Gedanken sind und dann das versuchen, zeitig dem zu begegnen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Ja. So, jetzt nehmen wir mal an, okay, es gibt eine Diagnose oder der Arzt sagt, der überweist dann ja dann zum Psychotherapeuten und man stellt dann fest, okay, das geht in Richtung Depression. Welche Schwere gerade gibt es von Depressionen? Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Und wie sehen dann die Behandlungen für die einzelnen Schwere gerade aus? Mhm. Und ich würde vielleicht trotzdem noch eine Frage im Vorfeld mal noch vorher stellen. Du hast gesagt, dass derjenige, wie soll man sagen, nicht am Arbeitsleben zum Teil teilnehmen kann. Was gibt es denn noch für Auswirkungen im sozialen Umfeld?
Naja, häufig sind auch dieser soziale Rückzug sehr spürbar, dass die Leute halt weniger Kontakt halten zu ihren Freunden, Bekannten, Verwandten. Das wird oft spürbar, dann auch so Sachen, die man gerne gemacht hat. Die werden häufig relativ früh sogar im Krankheitsgeschehen über Bord geworfen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Hobbys hat oder so, also da habe ich auch wahrscheinlich mittlerweile schon hunderte von Leuten gehabt in der Behandlung, die das so klassisch schildern. Naja, als erstes habe ich mit meinen Hobbys aufgehört. Ja, das, also irgendwie, sonst bin ich immer joggen gegangen oder in Sportverein oder hab mich mit anderen Themen befasst, zum Beispiel mit was basteln oder so. Und das war eigentlich das Erste, was ich aufgehört habe, dass ich noch so weit irgendwie funktioniert habe. Die Leute beschreiben sich dann oft auch so ein bisschen auf so einer so roboterartig oder zombieartig, sagen manche Leute auch, dass dann sozusagen die Sachen, wo man so das Gefühl hat, die muss ich jetzt machen, in Anführungszeichen, dass die noch länger funktionieren als diese Sachen, die einem eine Freude machen. Und das ist so ein typischer Ablauf so einer depressiven Episode, wo man das gut vorstellen kann, wie sich das immer weiter nach unten reingräbt. Und diese Abwärtsspirale der Depression kann man sich da ganz gut vorstellen, wenn man sozusagen dann immer mehr aufhört, die Dinge, die einem eigentlich gut tun und die man gerne macht, zu tun, sondern nur die Sachen, die man halt in Anführungszeichen machen muss. Und dann wird es irgendwann, wenn man nicht hat, so schwer, dass dann zum Beispiel der Antrieb auch für diese Sachen, die einem als ein Muss erscheinen, fehlt. Und für viele Menschen ist es halt das Funktionieren auf der Arbeit dann schon etwas, was erst relativ spät in dieser Strecke dann nicht mehr richtig klappt und wo dann auch die Krankschreibung notwendig ist, weil Leute sich dann nicht mehr aufraffen können, weil der Antriebsmangel dann schon so schwer ist, dass es auch auf der Arbeit nicht mehr geht.
Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist das aber eine völlig falsche Vorstellung, dass es auch mit Stimmungsaufhellern, dass man vielleicht versucht, sich selber, ohne wenn man das gar nicht einem bewusst ist, dass man versucht, mit Stimmungsaufhellern, wie zum Beispiel Alkohol, sich ein bisschen besser Stimmung zu machen. Spielt das eine Rolle oder spielt das keine Rolle? Bin ich da auf völligen Abwägen?
Nee, bist du nicht, aber das ist ein sehr kontroverses Thema, muss man da gleich vorneweg schicken. Also, und zwar aus folgendem Grund, wenn Menschen regelmäßig größere Mengen Alkohol konsumieren, dann sprechen wir über das Thema Sucht. Mhm. Und dieses regelmäßige Konsum von Alkohol kann eben auch dazu beitragen, so eine depressive Verstimmung eher zu verstärken. oder sogar, dass sich die erst daraus entwickelt. Und was halt sehr, sehr beliebt ist bei klassischen Menschen, die eher eine Suchtpersönlichkeit haben, ist, dass die sagen, na ja, ich habe ja Depressionen und ich behandle einfach nur meine Depressionen mit dem Alkohol. Und das ist leider eine Ausrede, in Anführungszeichen, die ich gerade bei den Alkoholikern, die ich auch schon behandelt und begutachtet habe in meiner Laufbahn, immer wieder mal gehört habe. Und da muss man sehr genau aufpassen, dass daraus nicht ein gedankliches Konstrukt wird, was diese Sucht am Leben erhält. Also klar, wenn du depressiv bist und mal eine größere Menge Alkohol trinkst, dann kann das Leid kurzfristig lindern. Aber es ist natürlich keine nachhaltige Lösung für dieses Problem. Ist auch was anderes, wenn man Psychopharmaka nimmt. Und das ist wirklich eine Frage, die man im Einzelfall versuchen muss zu klären, was manchmal auch sehr schwierig ist zu rekonstruieren, nach dem Motto, was war eigentlich zuerst da? War zuerst das Alkoholproblem da und hat sich daraus auch eine Depression entwickelt? Zum Beispiel, weil, wenn Menschen regelmäßig Alkohol konsumieren und eine Sucht entwickeln, sich ja auch Probleme im Leben entwickeln können. Zum Beispiel, dass man Führerschein verliert, dass man Arbeitsplatz verliert, dass einen der Partner oder die Partnerin verlässt, etc. Und das kann dann als Lebensereignis auch wieder zu depressiven Verstimmungen führen, dass man halt diese Situation betrauert oder dass man frustriert ist, weil es so scheiße läuft, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und dass das sich dann anfühlt wie eine Depression, aber letztendlich doch eher Folge des Alkoholkonsums ist. Und dann muss man im Einzelfall schauen, ist das ein depressiver Mensch, der ein zusätzliches Alkoholproblem im Laufe der Zeit entwickelt hat, aus seiner Depression heraus, oder ist es eher ein Mensch, der einfach ein Alkoholproblem hat und wo es dann eher schädlich ist, sozusagen, das dadurch zu relativieren, dass man sagt, naja, aber der ist halt depressiv und deshalb kann er nicht anders. Das ist so oft das, was da mal mitspringt, was so verdammt gefährlich ist, wenn Leute für sich so ein Selbstbild entwickeln, zu sagen, ich bin ja depressiv und deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als zu trinken. Vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber dann kommt mir so ein Fahrwasser, wo die Leute dann auch zunehmend aufhören, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen. Und das ist dann im Rahmen einer Suchterkrankung was ganz, ganz Gefährliches, weil das die Sucht dann eher stärkt.
So, jetzt kommen wir zu der Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, bevor mir da noch diese andere Frage dazwischen, die ich noch eingeschoben habe, eingefallen ist. Und zwar nochmal die Schwere gerade. Kannst du vielleicht für die Leute, die jetzt so dann zuhören, uns einfach sagen, okay, kannst du vielleicht einen Patienten mit einer schweren Depression beschreiben und einen mit einer leichten Depression nur ganz kurz nochmal zusammengefasst?
Ja, das sind schon Welten dazwischen, muss man wirklich sagen, das mal gleich vorneweg. Also bei einer leichten Depression, da steht in der Leitlinie auch drin, dass es durchaus eine gute, leitliniengerechte Strategie ist, da einfach zuzuwarten und zu gucken, wie sich es entwickelt. Also vielleicht hat jemand mit einer leichten Depression so eine gewisse Freudlosigkeit bei Dingen, die einen sonst gefreut hätten. Mir fällt gerade eine Patientin ein, die Mitte 60 ist, Enkelkind, hat so ein 4-5 Jahre alte Enkelin, hatte die, glaube ich. Und der ist halt aufgefallen, ja, ich kann mich eben nicht mehr so richtig freuen, wenn meine Enkelin zu Besuch ist. Früher war das ein Highlight für mich, jetzt mittlerweile lässt es mich innerlich eher kalt. Gleichzeitig ist vielleicht auch oft mal die Stimmung eher schlecht, eher getrübt, traurig, depressiv. Vielleicht sind noch so Gedanken da, so Insuffizienzgedanken zum Beispiel, so niedriger Selbstwert. In dem Fall war es halt so, dass es losging mit so Mitte 60, wie sie dann aus dem Berufsleben ausgeschieden ist. Da war dann so eine gewisse Leere da, hatte sich auch ein Stück weit zumindest auch über die Rolle auf dem Arbeitsplatz definiert. Das war eine Sekretärin oder eigentlich muss man sagen Assistentin von einer Führungskraft in der Firma. Und hat sich zum einen über diese Rolle als Großmutter, aber auch viel über diese Rolle in der Firma definiert. Die ist dann da berentet worden und hat dann so eine leichte depressive Episode eben entwickelt. Und in den entsprechenden Leitlinien steht da durchaus auch drin, dass man in dem Fall erst einmal als Arzt sagen kann, das beobachten wir jetzt. Kommen Sie in 4 Wochen nochmal und wenn es dann immer irgendwie noch so ist oder sich vielleicht sogar verschlimmert hat, dann können wir uns langsam mal über eine Therapie Gedanken machen. Während eine schwere depressive Episode ist schon ein richtig massives Krankheitsbild, wo Leute dann zum Beispiel so starken Antriebsmangel haben, dass selbst ganz alltägliche Verrichtungen, wie zum Beispiel die Körperpflege, vernachlässigt werden. Also dass dann nicht mehr geduscht wird, nicht mehr Zähne geputzt wird, weil die Energie dafür fehlt. dass dann Leute auch bis zu 20 Stunden am Tag im Bett liegen. Habe einmal eine Patientin erlebt, die kam zu uns in die Psychiatrie als schwer depressiv dadurch, dass sie so viel im Bett gelegen ist, dass sie eine Thrombose im Bein entwickelt hat. Also das, dadurch, dass sie sich so wenig bewegt hat, ist ihr Blut in den Beinen so stark versackt, dass da dann die Gefäße verstopft sind. Und wenn sowas passiert, dann wird das Bein, also bei so einer Thrombose wird es dann so rötlich und das tut halt weh und so. Und dann hat den Notarzt gerufen, beziehungsweise ich glaube, die Angehörige oder Nachbar oder so hat dann Notarzt gerufen. Und dann kam das erstmal über den Umweg, dass man erstmal diese Thrombose behandeln musste, die Patientin dann zu uns in die Psychiatrie, weil die schon in der inneren Medizinabteilung, wo diese Thrombose behandelt wurde, durch diese massive depressive Verstimmung aufgefallen ist. Und das kann sich sogar steigern bis zu einem sogenannten depressiven Stupor, habe ich auch schon einige Male erlebt, dass Leute dann so richtig erstarren, das ist ganz beeindruckend, sitzen dann wirklich da und sind eigentlich nicht mehr da. Ja? Also dann reagieren die auch nicht mehr, wenn man sie anspricht. Und da gibt es auch einige wirklich abgefahrene Phänomene in solchen depressiven Stuporzuständen, wenn Leute dann wirklich ja, 3, 4, 5 Stunden da sitzen und wirklich die weiße Wand anstarren und nicht reagieren, wenn man sie anspricht. Da gibt es zum Beispiel ein Phänomen, das nennt sich Flexibilitas Cerea. Das Lateinisch heißt irgendwie sowas wie, ja, ich versuche es lieber nicht zu übersetzen, sonst blamiere ich mich nur. Das Phänomen ist auf jeden Fall so, dass wenn man dann zum Beispiel der Person von außen hingeht als Arzt und hebt ihr so den Arm hoch, dann bleibt der Arm einfach so stehen, so als wäre das so ein Wachsmännchen oder so. Und dann bleibt der Arm einfach so stehen, der bleibt noch eine Stunde stehen in diesem Zustand. Also das wäre dann sozusagen das ganz andere Ende dieses Spektrums, über die sich halt die verschiedenen Schwierigkeiten verteilen. Also von leicht über leicht bis mittelgradig bis zur schweren depressiven Episode, die dann schon wirklich sehr, sehr ausgeprägtes Krankheitsbild ist, wo auch Leute teilweise aufhören zu essen, massiv an Gewicht verlieren. Könnte ich dir auch einige Fälle von berichten, wo Leute auch innerhalb von einem halben Jahr 10, 15, 20 Kilo abgenommen haben, weil die einfach keine Kraft mehr zum Essen hatten, aus der Depression heraus. Und das ist eine schwere depressive Episode.
Treten Depressionen in der Regel alleine auf oder sind sie auch mit anderen Krankheiten zusammen?
Die häufigste Erkrankung, mit denen sie zusammen auftreten, sind Angststörungen. Also das ist häufig kombiniert. Und ansonsten ist die Depression eine Erkrankung, die mit vielen anderen Krankheitsbildern einhergeht. Also Komorbiditäten, also das gleichzeitige Auftreten mehrerer psychischer Erkrankungen auch relativ häufig ist. Also Depressionen können vergesellschaftet sein mit Angststörungen, mit Essstörungen, mit Suchterkrankungen, mit sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Also da gibt es eine ganze Palette an Krankheitsbildern, die da zusammen mit denen auftreten können.
So, jetzt kommen wir mal zum Thema Therapie. Und das Erste, was mir so spontan einfällt, ist Psychopharmaka. Und die stellen wir doch nur ruhig und so weiter, was man so immer so im Volksmund manche Leute sagen. Aber da wirst du erstmal wahrscheinlich mir das ganze Spektrum der Therapien erstmal erläutern können. Was gibt es für Möglichkeiten, das zu therapieren?
Ja, so vereinfacht gesagt kann man sagen, es gibt zwei große Wege für die meisten Menschen mit Depressionen. Und zwar ist es ein Entweder-Oder, steht ganz klar in den Strategien, also entweder psychopharmakologische Behandlung oder Psychotherapie. Das gilt erstmal so als Faustregel für die meisten psychischen Erkrankungen, für die meisten Depressionen, wollte ich sagen, tatsächlich auch für die meisten anderen psychischen Erkrankungen, das stimmt schon. Erst wenn wirklich eine schwere depressive Episode vorliegt, gibt es wissenschaftliche Hinweise, möchte ich es mal nennen, so richtig Belege kann man es eigentlich nicht nennen, dass diese Kombination aus Psychotherapie plus Medikamente besser hilft, als wenn man nur einen Weg geht. Und wenn man jetzt die psychopharmakologische Seite anschaut, dann hat die natürlich schon diverse Vorteile. Psychopharmaka oder gerade Antidepressiva sind, wenn es jetzt moderne Medikamente sind, ziemlich gut verträglich in der Regel, helfen auch ganz gut und sind natürlich auch schnell und einfach verfügbar. So einen Psychotherapeuten kriegst du nicht mal eben so her, aber jeder Hausarzt ist mittlerweile so fit, wenn es um das Thema Depression geht, dass der weiß, welche Antidepressiva man da verschreiben kann. Und ich würde immer dazu tendieren, sich dem Ganzen mal zu öffnen und das sich zu überlegen. Es ist halt eine relativ einfache, schnelle Lösung. Ruhigstellung in dem Sinne, nein. Ich glaube, da haben die Leute noch viel die Psychopharmaka von vor 30, 40 Jahren im Kopf, die tatsächlich auch eine immense sedierende Wirkung hatten und die Leute auch wirklich teilweise müde gemacht haben, platt gemacht haben. Ein anderes großes Thema bei den Nebenwirkungen ist die Gewichtszunahme. Viele Menschen wollen keine Psychopharmaka einnehmen, weil sie denken, dass sie dann zwangsläufig viel Gewicht zunehmen. Da gibt es tatsächlich auch Psychopharmaka, die das durchaus ganz gerne mal machen, aber auch nicht bei jedem und immer, sondern ich würde dann empfehlen, eben anzuschauen, ob diese Nebenwirkung auch tatsächlich zum Tragen kommt. Und wenn ja, dann kann man immer noch auf ein anderes Antidepressivum umstellen. Und es gibt auch diverse Antidepressiva, die ein besseres Nebenwirkungsprofil haben, was die Gewichtszunahme angeht, also wo es dann schon sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass man wegen dem Medikament zunimmt. Und ein ganz großes Thema für die Männer, auch wenn es selten tatsächlich leider besprochen wird, sind die Erektionsstörungen, aber auch Orgasmusstörungen, teilweise auch bei den Frauen. Also die Sexualität wird durch die Medikamente teilweise auch negativ beeinflusst. Wenn das so ist, ist es ganz, ganz wichtig, das zu besprechen. Es gibt auch ein paar Antidepressiva, die diese sexuellen Funktionsstörungen eher nicht so machen. Also sprich, da reden wir darüber, dass zum Beispiel die Standfestigkeit des Penis nicht mehr richtig funktioniert als Medikamentennebenwirkung, also die Potenz, aber durchaus auch solche Sachen, wie dass es zum Beispiel so eine Art Orgasmusstörung gibt. Also dass zum Beispiel beim Mann zwar zum Samenerguss kommt, aber keine Freude so richtig daran spürbar ist. Da muss man dann mal schauen, liegt es eher an einer Depression oder eher am Medikament. Das ist im Einzelfall gar nicht so leicht rauszufinden. Und diese Phänomene gibt es bei den Frauen natürlich genauso. Jetzt spielen dann die Erektionsstörungen nicht so die Rolle natürlich, aber diese Orgasmusstörungen und die Männer tun sich schon schwer, diese sexuellen Probleme mit den Medikamenten anzusprechen. Bei den Frauen erlebe ich es noch seltener, dass die sich das trauen, überhaupt anzusprechen, was eigentlich sehr schade ist. Und es gibt auch einige Antidepressiva, die das eher nicht machen, dass solche Nebenwirkungen auftreten.
Jetzt haben die aber trotzdem für mich so ein bisschen den Ruf, naja, die könnten auch abhängig machen. Und es ist ja wie bei jedem Mittel, was die Stimmung auch mal aufhält, man braucht theoretisch doch immer mehr davon. So ist zumindest meine laienhafte Vorstellung davon. Ist da was dran oder worauf muss man da noch achten?
Also generell ist es ja schon mal schwierig, davon die Psychopharmaka zu sprechen, weil es gibt einfach so viele sehr unterschiedliche Psychopharmaka und es gibt auch diese klassischen wirklich abhängig machenden Psychopharmaka, wo man auch tatsächlich immer mehr braucht, so wie du es gesagt hast. Das sind zum Beispiel die sogenannten Benzodiazepine, die manchmal auch zur Kriseninterventionen gegeben werden und eigentlich nur dazu gegeben werden sollten. Manchmal eskaliert es aber und dann entsteht eine Tablettensucht. Das ist eine Gefahr. Deswegen sollte man sich da gut aufklären lassen von seinem Arzt, was man da eigentlich einnimmt und wie hoch das Suchtpotenzial des Medikaments ist. Die klassischen Antidepressiva, für die ist in den Studien kein signifikantes Suchtgefahr beschrieben worden. Also da braucht man auch nicht immer mehr davon, sondern da gibt man einfach eine gewisse Menge und dann kann man über eine Blutuntersuchung schauen, wie der Körper dieses Antidepressivum verstoffwechselt. Also jeder Mensch ist anders und eine Tablette wird von einem schneller verstoffwechselt, vom anderen weniger schnell. Und je nachdem, wie der Stoffwechsel auf dieses Medikament reagiert, es geht einher mit einer gewissen Wirksamkeit. Und das kann ich dadurch überprüfen als Psychiater, dass ich einem Patienten, der 2-3 Wochen diese Tabletten eingenommen hat, Blut abnehme und dann schaue, wo ist der Spiegel dieser Tablette im Blut. Und abhängig davon kann ich dann die Entscheidung treffen, ob der etwas mehr von dem Medikament braucht oder etwas weniger. Aber wenn das einmal, in Anführungszeichen, eingestellt ist, wird häufig so benannt, dann passt das auch und dann muss das auch nicht immer weiter gesteigert werden. Ein Suchtpotenzial haben die Medikamente in dem Sinne nicht. Was aber durchaus möglich ist, sind sogenannte Absetzphänomene. Also wenn es einem dann wieder besser geht, ist die Empfehlung, die erstmal eine Weile weiterzunehmen, weil da die Tabletten tatsächlich ihre größte Stärke entfalten. Das ist jetzt mittlerweile durch die Studienlage ziemlich klar, dass nämlich die Tabletten gar nicht unbedingt so gut darin sind, einem aus der Depression rauszuholen. Wo sie sehr viel besser sind, ist, wenn die Depression wieder vorbeigegangen ist, einen vor einem Rückfall zu schützen. Deswegen ist das ein ganz häufiger Denkfehler, dass wenn es den Leuten wieder besser geht, dass sie dann schnell wieder aufhören, die Tabletten zu nehmen. Gerade da würde ich sie dann nehmen, weil sie mich vor einem Rückfall schützen. Und wenn ich dann vielleicht für 1 oder 2 Jahre keinen Rückfall hatte, dann kann man die Medikamente wieder absetzen. Aber das sollte man nicht rapide tun, weil viele von denen haben dann so Absetzphänomene, wo es den Leuten dann ziemlich elend geht für ein paar Tage, wenn man die einfach so absetzt. Deswegen schleicht man die dann langsam aus, also reduziert die Dosis schrittweise. Dann bleibt auch diese Absetzsymptomatik, nennt man das, weg. Und dann kann man das relativ gut auch wieder loswerden. Was bei den Psychopharmaka, die Abhängigkeitspotenzial haben, wie zum Beispiel bei den Benzodiazepinen, ein viel größeres Problem ist und viel schwieriger ist, das dann wieder aufzuhören, die einzunehmen.
Ja, das war jetzt also der Part mit den Tabletten. Was können wir denn therapeutisch tun?
Ja, also es gibt keine andere psychische Erkrankung, die so gut und systematisch erforscht ist, was das psychotherapeutische Vorgehen angeht. Auch da gibt es verschiedene psychotherapeutische Schulen, die unterschiedliche Herangehensweisen haben. Am besten wissenschaftlich untersucht ist die verhaltenstherapeutische Behandlung von Depressionen. Die setzt sehr viel, wie der Name schon sagt, da an, zu gucken, welche Gewohnheiten, welches Verhalten zeigt dieser Mensch im Alltag. Bei uns in der Klinik zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Antidepressivum ist Bewegung. Also meine Patienten in der Klinik, die werden ganz schön motiviert, nenne ich es jetzt mal, von unseren Sporttherapeuten, sich wirklich viel und regelmäßig, am besten auch an frische Luft zu bewegen. Aus meiner Sicht eines der besten Antidepressiva, die es gibt. Und nicht nur aus meiner Sicht, sondern da gibt es auch eine sehr eindeutige Studienlage. Und was auch eine Riesenrolle spielt, seit jetzt eigentlich schon länger, seit 20, 30 Jahren, ist das eigentlich mittlerweile in der modernen Verhaltenstherapie ein ganz wesentlicher Punkt. Und zwar ist das ein sogenanntes Achtsamkeitstraining. Also achtsamkeitsbasierte Therapien sind auch sehr gut erforscht und zeigen tolle Wirkung bei Menschen mit depressiven Verstimmungen, wo es zum Beispiel darum geht, dann den Patientinnen und Patienten das Meditieren beizubringen. Das ist zum Beispiel was, was wir in der Klinik machen, dass wir, also bei mir in der Klinik kriegen alle Patienten, die bei uns behandelt werden, weil das, egal welche Problematik sie zu einem führt und letztlich auch für Menschen, die in Anführungszeichen psychisch gesund sind, ist eine Meditationspraxis etwas Hilfreiches, etwas, was die Gesundheit schützt. Und deshalb bringe ich meinen Patienten in der Klinik allen das Meditieren bei oder bringe sie zumindest damit in Kontakt, mache mit ihnen so einen Schnupperkurs zu dem Thema. Und das ist auch eine ganz, ganz mächtiges Antidepressivum, den Leuten beibringt, so Achtsamkeitsmeditationen zu machen. Häufig spielt auch eine Reflexion über Lebensentscheidungen eine Rolle. Zum Beispiel, dass man einfach guckt, wie ist es zum Beispiel mit dem Arbeitsplatz? Ist der Arbeitsplatz ein Ort oder eine Konstellation, die eher meine Depressionen fördert? Woher kommt oder was für Lebensereignisse waren in den letzten Jahren, die vielleicht das Ganze mit ausgelöst haben? Wie kann ich da meine Sichtweise zum Beispiel auch darauf verändern? Wie kann ich das für mich besser verarbeiten? Stichwort Kränkung, sowohl privat als auch im Arbeitsplatz, Mobbing, familiäre Streitigkeiten, lauter solche Dinge. Also es ist eine ganz breite Palette und bunter Strauß an Möglichkeiten. Und das muss auch eine individualisierte Sache sein. Also das, was erstaunlich gut zwar funktioniert, aber nur bei leichteren Depressionen ist, wenn man jetzt Leuten so ein Manual in die Hand drückt, so ein Selbsthilferatgeber oder was auch sehr beliebt ist, sind so digitale Therapien, wo ich letztlich so eine Art Antidepressionskurs mache mit einer App. Hat natürlich wieder den unschätzbaren Vorteil, dass ich keinen Therapeuten brauche und das schnell verfügbar ist und dann auch ein bisschen günstiger ist als eine richtige Psychotherapie. Aber wenn man jetzt von mindestens mittelgradigen Depressionen spricht, die etwas schwerer ausgeprägt sind, die sich auch etwas hartnäckiger zeigen, dann sollte das schon eine auf die individuelle Situation dieses Patienten zugeschnittene Therapie sein. Und da muss dann der Therapeut versuchen, ein bisschen zu verstehen, welche wir nennen das aufrechterhaltende Faktoren gibt es denn, also welche auslösende und aufrechterhaltende Faktoren gibt es denn im Leben dieses Patienten? Das muss man mit denen dann zusammen rausarbeiten und versuchen dort zum Beispiel durch eine Änderung des Lifestyles eine Veränderung herzubringen. Da spielen auch Stoffwechselthemen eine Rolle. Zum Beispiel eine häufige Komorbidität der Depression ist die Adipositas, also Übergewicht und vor allem Adipositas, also eine wirklich schon eine größere Menge an Fettgewebe. Da streiten sich die Geister drüber, ob jetzt die Adipositas die Depression auslöst oder die Depression die Adipositas. Letztlich zeigt sich schon, dass Menschen die dann in der Adipositas anfangen, ihre Ernährung umzustellen und ihr Bewegungsverhalten anzupassen, also ihren Lifestyle ändern, dass das auch eine antidepressive Wirkung hat. Und da merkst du schon, an wie vielen Stellschrauben wir da gleichzeitig versuchen zu arbeiten. Und dann muss man wirklich für den individuellen Fall versuchen, rauszuarbeiten, was hilft jetzt diesem Menschen.
Vielleicht auch ganz kurz mal zur Erläuterung für alle, die uns jetzt hier gerade bei Spotify hören. Das gibt es auch, was ihr jetzt hört, als Video bei YouTube, aber der Fachklinik Allgäu. Und da kann ich mich gleich mal ansetzen. Du hast vorhin das Thema Bewegung gesagt, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Eines der häufigsten Kommentare zu dem Video, wo du den Tagesablauf erläuterst, der Fachklinik Allgäu, ist, dass es bei dir quasi, dass es bei euch Frühsport gibt. Und da beschweren sich zumindest einige und schreiben kritische Kommentare drunter, dass man ja nicht beim Militär ist. Warum ist das besonders wichtig?
Also Sport und Bewegung ist etwas, was unseren Stoffwechsel ganz maßgeblich beeinflusst, und zwar auch unseren Gehirnstoffwechsel. Das haben wir mittlerweile relativ gut verstanden, dass es eben nicht so ist, dass es auf der einen Seite die Psyche gibt und auf der anderen Seite den Körper, und diese beiden Welten haben relativ wenig miteinander zu tun. Das ist ein völlig veraltetes Bild, sondern wir sind ganzheitliche Wesen. Und unser Organismus ist über die Bewegung gut stimulierbar. Und das gilt insbesondere für die Morgenstunden. Was die zirkadiane Rhythmik unseres Hormonsystems angeht, sind wir gerade da besonders empfänglich für diese Stimulation. Es ist so eine Art Starthilfe in den Tag, die wir den Menschen da geben wollen. Und tatsächlich habe ich sehr häufig, gerade am Anfang der Therapie, da kritische Rückmeldungen von den Patienten, die sagen, oh mein Gott, 6.30 Uhr oder 7 Uhr da schon antreten zum Frühsport und erstmal eine halbe Stunde mich bewegen. Puh, stelle ich mir ganz schrecklich vor. Und ich höre allerdings mindestens genauso häufig von den Patienten, die schon länger da sind oder die kurz vor der Entlassung stehen, dass sie das zwar nie gedacht hätten, aber dass das für sie ein riesen Gamechanger war. Und es ist auch etwas, ich habe mir angewöhnt, dass ich jeden Patienten bei mir in der Klinik am Ende der Behandlung, kurz vor der Entlassung, frage, was von dem, was Sie hier im Alltag gelernt haben, in der Klinik, wollen Sie auf den Alltag zu Hause übertragen? Also ich frage die immer, was ist wichtig für Sie, zu Hause zu verändern? Also jeden Einzelnen habe ich jetzt schon mehrere tausend Patienten gefragt. Und diese Aussage, zu Hause den Frühsport so weitermachen wie hier in der Klinik, das ist bestimmt eine von den Top 5 Antworten, was Leute, die bei mir aus der Klinik entlassen werden, sich für ihren Alltag zu Hause vornehmen. Und da sind ganz oft auch die dabei, die am Anfang ganz schön geklagt haben darüber, dass das sozusagen sein muss in der Klinik, und die dann aber gemerkt haben, vielleicht ist es auch so eine Art Stockholm-Syndrom, ich weiß es nicht, aber die dann am Ende sagen, Mensch, das ist eigentlich das, was ich für zu Hause auch brauche, dass ich jeden Morgen eine halbe Stunde bewege. Das hat für mich so viel verändert. Und das neben der ganzen Studienlage, die genau die gleiche Kerbe schlägt, auch diese persönliche Erfahrung jetzt mit tausenden Patienten, die ich schon sammeln durfte, bestärkt mich dann auch immer wieder, dass das ein ganz wichtiger und sinnvoller Baustein ist mit diesem Frühsport.
Solange man es ja nicht übertreibt, kann ja Sport auch so ein bisschen eine Selbsttherapie sein, wenn man selber jetzt nicht sicher ist, fühle mich manchmal ein bisschen schlapp und fühle mich manchmal ein bisschen depressiv, und dann kann man ja vielleicht auch Sport machen, obwohl man natürlich in Zweifelsfall immer den Arzt anfragen soll. Aber das erscheint mir ja so ein bisschen als Möglichkeit für sich selber und schadet ja auch für alle anderen Körperfunktionen eigentlich nichts. Ne? So. Ja, jetzt gibt es noch was. Jetzt stelle ich mir vor, okay, in der Klinik, ich habe Sport, ich habe Meditationsmöglichkeiten. Was kann man noch therapeutisch tun, um aus der Depression rauszukommen oder mit den therapeutischen Möglichkeiten die Depression abzumildern oder ja, zu beseitigen vielleicht? Kann man ja noch was vergessen?
Das ist wirklich eine individuelle Frage. Also häufig geht es auch so um gewisse Ohnmacht. Mir fällt zum Beispiel gerade ein Fall ein, wo ein Patient einfach sagt, es gibt eine Dynamik bei mir auf der Arbeit, da habe ich zwei Kollegen und mit denen finde ich einfach keinen grünen Zweig. Da gibt es immer wieder Konflikte, da habe ich das Gefühl, mir wird Arbeit zugeschoben, die eigentlich die anderen machen sollten und so weiter. Und für den war zum Beispiel das soziale Kompetenztraining bei uns in der Klinik der Schlüssel für so das Gefühl, ich kann da was tun. Ja, also manchmal ist das so, bei dem war es jetzt wirklich so eine
Blockade?
Nee, anderes Wort suche ich. Also der wusste sich einfach nicht mehr zu helfen in dieser Situation, sondern Ohnmacht einfach. Und da war es eine immense Hoffnung, die der rausgezogen konnte, in dem sozialen Kompetenztraining nochmal systematisch zu lernen und auch zu trainieren. Wie melde ich das denn meinem Arbeitskollegen zurück, dass ich diese Arbeit jetzt nicht machen will und dass ich der Meinung bin, dass es seine ist, ohne dass dann gleich ein Riesenproblem entsteht? Wie kann ich das sozial kompetent, klar, höflich, freundlich zurückmelden? Und das wurde dann auch systematisch trainiert. Und da war es zumindest so, dass zum Entlassungszeitpunkt eine ganz große Hoffnung da war, jetzt auf der Arbeit was wirklich verändern und reißen zu können, dadurch, dass er auch seine Kommunikation mit den Kollegen nochmal verändert.
Klingt so ein bisschen für mich wie Angst vor Kommunikation in bestimmten Fällen dann, ne? Die dann zu einer Depression geführt hat.
Also das kann oft so ein Zusammenspiel sein, ne? Also oft spielt so diese Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Überforderungsgefühle, das kann ein ganz guter Motor auch für eine Depression sein oder eine ganz gute Lehrboden, sage ich mal so.
Ja. Ich fasse aber trotzdem nochmal zusammen. Das heißt, wenn man sich so fühlt, wie wir es vorhin beschrieben haben, dann am besten im ersten Schritt zum Hausarzt gehen, schauen, was man machen kann. Dann gibt er einen entweder eine Überweisung oder macht selber etwas. Und wie ist das mit ambulanten Therapien, so wie das zum Beispiel ihr anbietet? Ab wann kommen die eigentlich in Frage?
Also da würde ich wieder zunächst mal mit dem Hausarzt sprechen. Schauen, dass der so ein bisschen eine Tendenz sieht, gibt es hier die Notwendigkeit, wirklich therapeutisch tiefer einzusteigen und dann gibt es die Möglichkeit, dass der einen weiterschickt. Das ist, denke ich, der am besten verfügbare Ansprechpartner. Man könnte sich auch direkt an niedergelassenen Psychotherapeuten wenden, dort in die Sprechstunde gehen und das ein bisschen besprechen und erstmal abklopfen. Lohnt sich hier sozusagen der Aufwand für eine Therapie? Ist es wirklich ein krankheitswertiges Störungsbild hier oder eben vielleicht eine Reaktion auf ein Lebensereignis, die jetzt nicht im Sinne einer psychischen Erkrankung zu verstehen ist, und dann kommt man auch eine entsprechende Behandlung ran.
Ja, und wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel dauerhaft vielleicht für eine längere Zeit in eine Therapie geht? Wie lange dauern die in der Regel?
Das ist relativ unterschiedlich. In Deutschland ist wirklich diese 25 Stunden erst einmal, also 25 Stunden Kurzzeittherapie nennt sich das. Wo man dann einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen zu seinem Therapeuten geht, dort eine Stunde ein Gespräch führt und dann muss man schauen, ob diese Therapie verlängert werden muss, ob sie intensiviert werden muss, zum Beispiel durch eine tagesklinische oder durch eine vollstationäre Behandlung. Und bei der medikamentösen Behandlung ist es eigentlich ähnlich, dann muss man halt auch schauen, wirkt das Antidepressivum, was jetzt da verschrieben wurde, wenn dann das zweite auch nicht wirkt, dann kann man auch eine Kombination von mehreren Medikamenten in Erwägung ziehen. Da kommen wir aber dann schon immer näher an eine Situation, wo man auch die medikamentöse Behandlung besser unter stationären Bedingungen machen sollte, gerade wenn mehrere Medikamente kombiniert werden.
Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt dabei. Wenn es noch Fragen gibt, Sie können es gerne in die Kommentare schreiben bei YouTube. Sie können gerne auf die Webseite gehen von der Fachklinik Allgäu. Aber am besten sind die Kommentare. Wir versuchen sie immer regelmäßig zu beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir, seien Sie gespannt auf das nächste Thema. Hast du schon ein Thema, was du planst?
Wir haben ja neulich das Bulimie-Video gemacht. Und da hat jemand runtergeschrieben, dass er gerne etwas über die Anorexie hören würde. Und da könnten wir vielleicht noch ein kurzes, knackiges Video zur Anorexie als nächstes produzieren, dachte ich mir.
Ja, das erklären wir dann im nächsten Video. Und bis dahin einfach den Kanal abonnieren, ob bei Spotify oder bei YouTube. Und bis bald.
Danke, bis bald.